unsere D2C-Strategie, die nennen wir Connected Commerce. Und Connected bezieht sich insbesondere auf die Integration unserer Fachhandelspartner. Das ist ein großes USP von Husqvarna, das wir heute haben. Neben tollen Produkten und einer innovativen Marke, die global gespielt wird, haben wir ein Fachhandelsnetzwerk von tausenden Fachhändlern auf der ganzen Welt. Und für uns war damals die Frage, wie können wir auch mit unseren D2C-Aktivitäten unsere Fachhandelspartner unterstützen?
Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vette.
Heute zu Gast Stefan Waldeis, Vice President Digital D2C von Husqvarna. Moin Stefan, schön, dass du da bist.
Moin Flo, freut mich.
Ja, ich verfolge euch schon eine ganze Weile, sowohl privat als auch beruflich. Ich hatte den ersten Berührungspunkt von euch mit euch vor ein paar Jahren im Garten von meinen Eltern, als meine Eltern irgendwie auf den Gedanken gekommen sind, den Garten zu vereinfachen und ein Stück weit auch zu automatisieren, kann man glaube ich sagen. Da gingen auf einmal dann Sachen los wie automatische Rasensprenkleranlage, es müssen laubfreie Büsche her, aber unter anderem eben auch so ein automatischer Mähroboter, den Automover haben wir da, oder haben meine Eltern da. Und irgendwie dementsprechend höre ich zu Hause sehr viel Begeistertes. Aber ich glaube, du kannst es nachher viel besser erzählen. Ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist, weil ich auch persönlich irgendwie glaube, dass du in der DIY-Branche einer der spannendsten irgendwie Personen bist. Und dementsprechend freue ich mich total, dass wir jetzt hier irgendwie mal das große Bild zeichnen können von Husqvarna, dem DIY-Online-Markt im Garten. Ja, Stefan, schön, dass du da bist.
Ja, mich freut es auch wahnsinnig, hier zu sein. Ich vielen Dank für die Blumen. Ich würde es gar nicht so sehen. Also ich glaube, da gibt es wahnsinnig viele spannende Persönlichkeiten im DIY oder insgesamt in der E-Com-Branche. Und ihr habt ja auch schon sehr viele tolle Gäste in eurem Podcast gehabt. Ich bin ja auch Stammhörer und höre auch von der ersten Folge an immer gerne zu und habe da auch schon vieles für uns dann natürlich mitgenommen. Aber wahnsinnig toll auch zu hören, dass du natürlich schon Berührungspunkte mit der Marke hattest. Vielleicht zum Einstieg würde ich für diejenigen, die Husqvarna noch nicht kennen, gerne ein paar Worte verlieren zu uns und einfach mal so einen kurzen Überblick geben, wer wir eigentlich sind.
Sehr gerne.
Genau, Husqvarna, ein Unternehmen, das in Deutschland hoffentlich viele schon mal gehört haben zumindest, aber vielleicht nicht so direkt was mit der Marke verknüpfen können. Wir sind ein sehr traditionsreiches Unternehmen, ein schwedisches Unternehmen mit einem schwedischen Kern, das auch inzwischen recht alt ist. Wir bezeichnen uns als das älteste Startup der Welt, sind 1689 gegründet worden, also 335 Jahre inzwischen aktiv und haben eine wahnsinnig faszinierende Reise hinter uns. Ursprünglich mal gestartet als Waffenschmiede in Schweden für das schwedische Königshaus, haben wir uns dann über die Jahrhunderte immer in weitere Kategorien vorgewagt, lange Zeit Haushaltsgeräte gemacht. Wenn du heute in Schweden unterwegs bist, findest du in vielen Haushalten auch noch Husqvarna Küchengeräte und haben dann vor inzwischen über 100 Jahren auch angefangen, Motorräder zu produzieren. Motorräder ist so eins der Themen, für das man Husqvarna kennt. Also diejenigen, die im Motorsport zu Hause sind und sich selber ganz gerne mit Motorrädern beschäftigen, die kennen die Marke Husqvarna. Da haben wir vor, wie gesagt, über 100 Jahren angefangen mit den ersten Motorrädern. Und haben uns dann so vor 50, 60 Jahren in den Garten bewegt. Und das ist unsere jetzige Heimat. Das ist da, wo wir uns wohlfühlen. Und da sind wir sicherlich auf der einen Seite mit den Mährobotern, das wird heute unser Hauptthema sein, aktiv. Und natürlich vielen anderen Gartengeräten. Aber die andere Kategorie, für die uns viele Menschen da draußen kennen, sind unsere Kettensägen. Kettensägen, würde ich sagen, weltweit gibt es im Prinzip nur uns und noch einen deutschen Marktbegleiter, den auch der ein oder andere kennt. Wir zwei teilen uns da weltweit den größten Markt und sind da sehr aktiv unterwegs und haben da auch eine sehr tolle Community. Also Kettensägen ist so eine ganz eigene Community, die auch sehr aktiv hinter der Marke stehen und wirklich für die Marke brennen. Das war als ganz kurzer Abriss. Wir sind global aktiv. Vielleicht für diejenigen, die es interessiert, wir machen über 4,5 Milliarden Umsatz. Sind an der Börse notiert, von daher, das nehme ich gleich vorweg. Ich werde, Flo, nicht vielleicht auf alle deine Fragen im Detail mit Zahlen antworten können. Da muss ich mich einfach zurückhalten und auf das verweisen, was wir auch öffentlich publiziert haben. Versuche aber trotzdem, dir natürlich einen sehr guten Einblick zu geben.
Perfekt, vielen Dank. Dann erzähl doch gern auch noch mal ein, zwei Sätze zu dir. Ne? Das heißt irgendwie, wer ist Stefan Walders und was machst du den ganzen Tag?
Ja, sehr gerne. Ich bin eigentlich, ich traue mich das gar nicht zu sagen, ich bin seit 25 Jahren im E-Commerce aktiv. Ich habe Ende des letzten Jahrtausends, Anfang dieses Jahrtausends meine Reise mein Berufsleben gestartet im E-Commerce. Ich habe mein ganzes Berufsleben nichts anderes gemacht als E-Commerce. Habe interessanterweise auf der Handelsseite gestartet für ein großes amerikanisches Versandunternehmen und habe dort den E-Commerce-Bereich in den deutschsprachigen Ländern aufgebaut und bin dann irgendwann 2012, glaube ich, war es, von der Handelsseite auf die Industrieseite gewechselt, weil damals wir den Wachstum von Amazon schon sehr stark gesehen haben und als Handelsunternehmen uns damals schon immer die Frage gestellt haben und ich auch die Frage hatte, wie wirst du eigentlich dich zukünftig differenzieren in einer Amazon-dominierten Welt? Und da fand ich die Markenseite sehr spannend, bin dann gewechselt von der Handelsseite auf die Industrie, habe für verschiedene Markenhersteller in verschiedenen Branchen gearbeitet. Und irgendwann hat mich der Weg in den Garten geführt. Kleiner Fun-Fact, mein Vater ist gelernter Gärtnermeister, von daher war ich auch schon seit der Jugend natürlich mit Gartenprodukten in Berührung. Und ich erinnere mich noch, so eins der allerersten Gartenprodukte, wo ich wirklich eine Beziehung oder wo ich wirklich die Marke auch wahrgenommen hatte, war Gardena. Und 2016 hat dann durch einen Zufall Gardena bei mir an der Tür geklopft und so bin ich bei Gardena gelandet und was vielleicht auch nicht der ein oder andere weiß, ist, dass Gardena inzwischen schon seit 17 Jahren Teil der Husqvarna-Gruppe ist. Das heißt, ich habe die ersten Jahre im Konzern dann auf der Gardena-Seite gearbeitet, habe dort sehr viel mit meinem Team digitale Marketing-Themen vorangetrieben, Gardena-Website-Entwicklung und natürlich auch so erste E-Commerce, D2C-Projekte dort mit begleitet und entwickelt. Und bin vor 3 Jahren inzwischen auf die Husqvarna-Seite gewechselt. Husqvarna ist im Konzern die größte Division, wo wir auch die größte globale Präsenz haben, sind wirklich von Nordamerika bis Australien überall präsent und fokussiere mich heute mit meinem Team auf unser europäisches Geschäft. Das heißt, wir sind in Europa für alle E-Commerce-Themen verantwortlich. Das umfasst sowohl unsere eigenen Aktivitäten, wie als auch die Aktivitäten, die unsere Handelspartner machen. Das ist mir auch ein wichtiges Thema, dass wir da heute auch ein bisschen drüber sprechen. E-Commerce-Erfolg für Marken bedeutet nicht zwangsläufig nur D2C-Erfolg oder Marktplatzerfolg, sondern auch, wie kann man gemeinsam mit Partnern wachsen und geht aber natürlich hin bis zu so Themen wie Marktplätzen.
Ja, sehr spannend. Das heißt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Thema D2C, wie ja auch dein Titel verrät, dich beschäftigt, ne? Gerade jetzt gerade weil dein Verantwortungsbereich ja der digital ist. Ich hatte neulich mit dem Andreas Stark von Stabilo über die D2C-Strategie von Stabilo gesprochen und da redet man natürlich dann auch automatisch ab einer gewissen Unternehmensgröße über einen Zeithorizont irgendwie 2030 und darüber hinaus, ne? Wenngleich sich die digitale Welt natürlich auch sehr, sehr schnell wandelt. Wie würdest du denn das D2C-Geschäft bei euch heute beschreiben? Also wie sieht's heute aus und was ist vielleicht auch dein Wunsch, wie es morgen aussehen soll?
Genau, also wir sind heute mit D2C auch schon seit vielen Jahren aktiv. Wie die meisten Markenhersteller haben wir natürlich irgendwann mal uns vorangetastet und haben erste Pilot-Online-Shops gelauncht und haben vielleicht zur damaligen Zeit mehr experimentiert, als eine klare Strategie oder Vision zu haben und haben dann aber vor 3 Jahren, als wir unser Team gegründet haben, für Husqvarna eine klare E-Commerce-Strategie entwickelt und unsere D2C-Strategie, die nennen wir Connected Commerce und Connected bezieht sich insbesondere auf die Integration unserer Fachhandelspartner. Das ist ein großes USP von Husqvarna, das wir heute haben, neben tollen Produkten und einer innovativen Marke, die global gespielt wird, haben wir ein Fachhandelsnetzwerk von tausenden Fachhändlern auf der ganzen Welt. Und für uns war damals die Frage, wenn wir D2C machen, warum machen wir erstmal D2C? Ich glaube, das ist eine wichtige Frage, die sich jeder Markenhersteller natürlich zuerst stellen sollte. Und leider denken viele Hersteller nach wie vor, D2C ist ein Kanal, mit dem ich vielleicht schneller, profitabler am Markt sein kann. Das war nicht unser Bewegungsgrund. Unser Hauptbewegungsgrund war eigentlich, wie können wir eine direkte Beziehung zu den Endkunden aufbauen? Wie können wir ein Stück näher an den Kunden rankommen, Kundenbedürfnisse verstehen? Aber wie können wir auch mit unseren D2C-Aktivitäten unsere Fachhandelspartner unterstützen? Und wir haben bei Husqvarna, glaube ich, ein tolles Konzept entwickelt, in dem wir unsere Fachhandelspartner in den D2C-Prozess integrieren. Das heißt, du kannst, oder deine Eltern zum Beispiel, die ja heute schon Besitzer eines Mähroboters sind, müssen wir nachher nochmal so ein bisschen nachforschen, wo der denn eigentlich herkam, wo sie den gekauft haben, wie die Kauferfahrung war. Du kannst heute als Endkunde über die Husqvarna D2C-Sites einen Mähroboter zum Beispiel kaufen, mit Installation oder Abholung über den Fachhandel, weil das natürlich nach wie vor ein Produkt ist, wo ein gewisser Aufwand dabei ist, ihn zu installieren, ihn einzurichten etc. Und da natürlich unsere Fachhändler spezialisiert drauf sind. Das heißt, da involvieren wir aktiv den Fachhandel und versuchen gemeinsam mit dem Fachhandel auch weitere Konzepte zu entwickeln, wie wir D2C als Brücke nutzen können, um einfach die digitale Verbindung zu unseren Fachhandelspartnern herzustellen. Und wie gesagt, gar nicht mit dem Hauptantrieb für uns jetzt darüber mehr Umsatz zu generieren oder auch mehr Profit am Ende des Tages, sondern wirklich mit der Motivation, zum einen da zu sein, wo der Endkunde ist. Und der ist natürlich heute primär auch digital unterwegs. Zum anderen aber auch die USPs von Husqvarna bestmöglich zu integrieren.
Okay, ja, das verstehe ich. Spannend. Ich finde, das ist ein guter Ansatz, dass man den Fachhandel nicht schwächt, sondern stärkt. Ihr habt da ja auch, meine ich, so ein selektives Distributionssystem, habe ich schon mit einigen Markenherstellern drüber gesprochen, was ja durchaus auch die Handelspartner ein Stück weit steuert, ne? Was ja in einer Welt, die sich extrem verändert, wo auch gerade jetzt bei Marktplätzen neue Player dazukommen, wie Temu und Co., ja, durchaus viel Dynamik mit sich bringt und wo man als Marke genau hinschauen muss. Und der große Vorteil von D2C ist ja, dass man die Präsenz, die Darstellung der eigenen Marke halt selbst in die Hand nehmen kann. Und wenn man jetzt aber sagt, Mensch, ich möchte mit dem Fachhandel gemeinsam nach vorne gehen, gibt man ja auch immer so ein bisschen Kontrolle ab. So. Mhm. Wie ist da dein Blick darauf? Würdest du sagen, nee, wir haben das eigentlich schon ganz gut in der Hand, weil wir es so und so steuern können? Ist ja auch nachher immer so kartellrechtlich und so gar nicht so einfach. Oder was ist da der Weg, wie das für euch funktioniert?
Genau, also wichtig ist, dass wir, hatte ich vorhin kurz im Nebensatz erwähnt, dass wir neben unseren eigenen D2C-Aktivitäten natürlich ganz viele tolle Fachhandelspartner haben, die selber auch online aktiv sind. Und da sind dann durchaus auch Partner dabei, die das heute sehr professionell und sehr engagiert betreiben mit einer klaren Strategie. Ich glaube, das ist immer als Handelsunternehmen sehr wichtig, sich auch zu überlegen, was ist mein USP, was kann ich anders machen als Amazon, wie kann ich mich abheben davon. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, es werden sich sehr viele oder fast alle Retailer oder Handelsunternehmen da draußen sehr schwer tun, mit den Marketingbudgets, mit den IT-Budgets etc. mitzuhalten von Amazon und einigen anderen Großen. Das heißt, ich muss mir andere USPs überlegen als Handelspartner. Und da sind wir im Dialog mit unseren Partnern zu schauen, wie können wir sie dabei unterstützen, wie können wir Dinge gemeinsam vielleicht anders machen. Wir haben vor vielen Jahren schon angefangen mit so Themen wie Content Syndication, dass wir halt sicherstellen, dass auf den Websites unserer Handelspartner dann in ihren Online-Shops der entsprechend richtige Content präsent ist und der auch von uns dann aktualisiert werden kann etc. Auf der anderen Seite sind es dann aber natürlich auch die rechtlichen Rahmenbedingungen. Wie du es gesagt hast, wir haben ein selektives Distributionssystem. Als Premium-Marke ist uns wichtig, dass wir mit dem selektiven Distributionssystem einen Rahmen schaffen. Einen Rahmen für unsere Marke, einen Rahmen für unsere Handelspartner, in dem wir halt auch klar definieren, das ist unsere Vorstellung, wie eine Customer Journey aussieht für Husqvarna-Produkte, wie die beste Nutzererfahrung aussieht, was unsere Partner mitbringen müssen in Form von zum Beispiel Lokal-Service-Möglichkeiten, Kapazitäten, eigene Werkstätten etc. Und das schützt uns gleichzeitig natürlich auch davon, von, ich sage jetzt mal als ganz Extrembeispiel, natürlich Marktplätzen wie Temu fernzubleiben, weil einfach Temu heute nicht in unser selektives Distributionssystem passt oder die Handelspartner, die auf Temu aktiv sind, nicht alles leisten können, was wir auch entsprechend in unseren Rahmenbedingungen fordern.
Ja, ich glaube, das irgendwie geht auch gar nicht anders. Und ich stelle es mir trotzdem auf der anderen Seite sehr schwer vor. Ich meine, wir haben ja auch unsere Business Intelligence Robbed irgendwie gebaut und das machen wir meistens mit vielen Markenherstellern so, dass wir überhaupt erstmal einen Überblick irgendwie darüber geben, wer verkauft überhaupt meine Produkte, irgendwie, wer bietet auch wie viel Prozent meines Sortiments an auf dem Marktplatz, und wie ist es überhaupt beschaffen, um irgendwie meine Produktdarstellung und, ne? Und das ist ja bei einer, ab einer gewissen Sortimentsgröße und ab einer gewissen Anzahl an Handelspartnern und Marktplätzen gar nicht mehr so einfach, das halt irgendwie manuell zu überwachen. Wie viele Produkte habt ihr?
Wenn du jetzt natürlich Ersatzteile und alles mit dazu nimmst, dann sprichst du über Zehntausende von Produkten. Wenn du jetzt da reine Kernsortiment nimmst, bist du so wahrscheinlich mit bei guten 1000 Produkten, die heute in der Husqvarna Range aktiv sind und die natürlich global gehandelt werden. Das heißt, du hast von Nordamerika bis Australien Handelspartner unterwegs. Wir sehen natürlich auch immer wieder solche, ich nenne das ganz gerne so Outlier, dass dann irgendwie Amazon USA, wo wir heute in den USA gibt es kein selektives Distributionssystem, wie wir das in Europa kennen, wo dann Amazon USA vielleicht auch mal sogar ein Produkt nach Europa importiert und dann hier anbietet, und solche Sachen tauchen natürlich regelmäßig auf. Mhm. Oder wo du auch, ich hatte die Tage bei Temo interessanterweise auch nochmal geschaut, man schaut natürlich auch selber immer, was so passiert. Und ich hatte es vorhin erwähnt, Kettensägen sind so ein unserer großen Kategorien, wo auch viel Liebe in der Community steckt. Und da findest du auf Temo, wenn du nach Husqvarna suchst, solche selbstgemachten T-Shirts mit irgendwie nur eine Husqvarna-Kettensäge ist die richtige Kettensäge. da sind wir natürlich auch dran. Zum einen, sag ich mal, auf der rechtlichen Seite, ich drücke da vielleicht mal ein Auge zu, aber aus der rechtlichen Sicht ist das natürlich nicht in unserem Interesse, dass sowas passiert. Das heißt, da haben wir automatisierte Prozesse, da arbeiten wir mit Dienstleistern zusammen, um auf der ganzen Welt ein regelmäßiges Screening durchzuführen, was passiert da draußen, sowohl auf Websites, auf Marktplätzen etc. Aber ich bin voll bei dir, das ist natürlich als Markenhersteller fast ein Ding der Unmöglichkeit, weil jeden Tag was Neues auftaucht, jeden Tag du irgendwie mit einem neuen Marktplatz, einem neuen Angebot in einem neuen Land konfrontiert bist und dich dann natürlich erstmal in die Details reinarbeiten muss und schauen muss, wo kommt die Ware her, warum taucht da ein Produkt auf, etc. Ja, nochmal, ich glaube, der Vorteil von Premium-Markenherstellern wie uns mit einem selektiven Distributionssystem ist, dass wir natürlich schon in einer gewissen Weise steuern können, wo, oder nicht steuern ist das falsche Wort, aber wir können klar nachvollziehen, wie sind bestimmte Produkte wohin gekommen. Unsere Produkte haben zum Glück, es sind ja technische Produkte, Seriennummern, das heißt, wir wissen über die Seriennummern, wo wurden sie produziert, an welchen Handelspartner sind sie rausgegangen. Also wir können relativ schnell nachvollziehen, wie war da der Warenfluss und wie kommt Produkt A auf Marktplatz X.
Ja, ja. Okay, ja. Ja, ich kann mir vorstellen, dass ihr da absolut professionell aufgestellt seid, weil manuell ist das hier nun mal einfach auch nicht ansatzweise machbar. Und du hast für einen ganz spannenden Punkt genannt. Du sagtest nämlich, dass man natürlich so die Daseinsberechtigung vom Handel irgendwie hinterfragt und der Handel sich auch verändern muss. Ich habe dann ein gutes Beispiel. Ich habe neulich mit den Kollegen von Victorinox gesprochen, den Schweizer Taschenmessern. Ja. Und die bewerten natürlich auch neu die Daseinsberechtigung von Handelspartnern. Und er hat ein sehr gutes Beispiel. Er sagte, Mensch, wenn es einfach nur darum geht, unsere Produkte zu verkaufen, und das hat mir früher hat das dann auch mehr Zugang zu Kunden gebracht, ne, über eigene irgendwie Online-Shops, irgendwie Offline-Shops und so weiter. Heute trifft sich das eben aber alles auf Marktplätzen, und dann ist das halt keine ausreichende Differenzierung mehr. Man muss sich Gedanken machen, und ein paar Handelspartner von denen haben dann einen recht smarten Ansatz gefunden. Die bieten so Gravur-Services an. Mhm. So, das heißt, du kannst dann so ein Schweizer Taschenmesser, was irgendwie durchaus wohl auch mal in Familien weitergegeben wird oder gerne auch als Geschenk verwendet wird, irgendwie gravieren lassen. Das ist ein Service, den der Hersteller so jetzt selbst gar nicht anbietet. Und dementsprechend hast du eine gute Daseinsberechtigung. Es ist natürlich schwerer bei Produkten, die sehr, sehr simpel irgendwie sind und auch keine hohe Komplexität halt haben und auch keine große Anpassungsmöglichkeit. Aber bei Produkten jetzt in euren Bereich, denke ich mir, da haben wir ja ganz viele Themen noch irgendwie wie Installation, wie Wartung und, dass die Fachhändler da ein Stück weit entspannter sein können, weil es eben auch diese Serviceleistungen noch gibt, die für den Kunden eben auch wichtig sind. Was mich wiederum zum nächsten Punkt bringt, den ich mir auf Marktplätzen so durchaus für ein bisschen schwierig vorstellen könnte. Wie ist denn das? Für euch ist es ja wichtig, dass ihr diese Aufklärung, diese Installation, diese Wartung und so weiter durch Fachhändler durchführen lassen könnt. Amazon bietet ja jetzt keine Möglichkeit, auch für euch als Premium-Hersteller so eine Produktseite irgendwie zu verändern und. Wie kriegt ihr das denn hin, das alles richtig zu kommunizieren und so an den Kunden, wenn über Marktplätze verkauft wird?
Genau, also absolut richtiger Punkt. Und vielleicht, bevor ich auf das Marktplatz oder auf deine Marktplatzfrage eingehe, vielleicht einfach auch nochmal grundsätzlich. Wir glauben auch nach wie vor an den Fachhandel. Wir glauben auch, dass der Fachhandel auch in Zukunft eine Daseinsberechtigung hat. Aber wie du richtigerweise sagst, wird sich natürlich das Aufgabengebiet des Fachhandels verlagern. Wir haben heute schon sehr viele sehr smarte Fachhändler, die sich Gedanken darüber machen, wie kann ich mich differenzieren. Und richtigerweise ist jetzt, sag ich mal, bei uns die Gravur eines Mähroboters weniger ein Thema. Das sind dann eher Service-Themen. Wie kann ich Installation anbieten? Wie kann ich Wartung anbieten? Wie kann ich Winterservice anbieten? Viele unserer Fachhändler machen einen ganz hervorragenden Job, gerade jetzt in der Zeit. Der Frost fängt an. Es ist Zeit, den Mähroboter reinzuholen. Die holen bei dir daheim den Mähroboter ab oder bei deinen Eltern in dem Fall, kümmern sich um den Mähroboter, reinigen ihn, machen Firmware-Aktualisierungen, pflegen den Akku und bringen ihn dann zu deinen Eltern im Frühjahr wieder zurück, sobald das Gras wieder anfängt zu wachsen. Und solche Dienstleistungen versuchen wir gemeinsam mit unseren Fachhandelspartnern dann natürlich auch in die E-Commerce-Welt zu übersetzen, versuchen die über D2C und so weiter abzuwickeln. Die Schwierigkeit entsteht dann natürlich auf Marktplätzen, weil du auf Marktplätzen natürlich sehr gefangen bist in dem Konstrukt, wie du es gerade gesagt hast, was der Marktplatzhersteller anbietet. Nichtsdestotrotz ist das natürlich unsere Ambition zu schauen, wie können wir gemeinsam mit dem Fachhandel diese Werte vermitteln, dieses Angebot vermitteln. Es gibt heute wenig gute Lösungen da draußen. Amazon experimentiert dazu auch in vielen Bereichen, gerade in der Automobilindustrie. Vielleicht noch am ehesten vergleichbar mit uns, da hast du auch regelmäßige Wartung der Produkte, Service-Themen. Da haben sie in den USA ein sehr interessantes Konzept mit General Motors, glaube ich, am Laufen, wo sie immer mal wieder testen, wie kann über Amazon zum einen die Marke den Auftritt steuern, sicherstellen, dass einfach die Marke bestmöglich repräsentiert ist, aber dann letztendlich der Sale und auch der After-Sales-Service dann über den Fachhandelspartner integriert werden. Ehrlicherweise sind wir da in Europa noch nicht so weit, da sind die Marktplätze noch nicht so weit. Aber das ist sicherlich auch für die Marktplätze ein wichtiges Thema. Wie kann ich mich auch als Marktplatz weiter differenzieren? Weil es wird auch kein Markt dafür da sein, 20 Marktplätze zu haben über Europa hinweg.
Ja, ja, das ist super spannend, ne? Wie sich so die verschiedenen Marktplätze irgendwie entwickeln, wo wir heute stehen, wo wir aber auch morgen stehen werden.
Wenn ich da gerade reinkrätschen darf, gerade wenn du dir den DIY-Markt anschaust, also DIY steht für Do-It-Yourself, der ganze Heimwerker-Markt, da erleben wir dieses Jahr so einen richtigen Boom, was das Thema Marktplätze angeht. Jedes große DIY-Haus hat entweder schon einen Marktplatz oder hat Marktplatzaktivitäten angekündigt, über ganz Europa, über die ganze Welt hinweg. Und klar, da muss sich jeder von diesen Partnern natürlich auch Gedanken machen, was ist sein USP? Und wir sprechen natürlich mit all diesen Anbietern. Wir sind ja als eine der größten Marken in dem Gartensegment auch mit allen vernetzt, kennen uns da sehr gut aus in der Branche und sind da sehr eng dran an den entsprechenden Partnern. Aber es ist spannend zu sehen, dass auch viele dieser Retail-Partner sich heute noch vielleicht vergleichsweise wenig Gedanken gemacht haben dazu, wie können sie sich wirklich differenzieren. Da ist Marktplatz dann oft auch das Hype-Thema. Deshalb macht man einen Marktplatz, aber hat vielleicht noch nicht so die richtige Strategie. Ich glaube jetzt gerade, ich bin in Deutschland zu Hause, aber natürlich international verantwortlich. Aber wenn ich auf die deutschen Player schaue, sehe ich da vielleicht sogar mehr Bewegung als jetzt in anderen Ländern. Ich glaube, die deutschen Marken, ohne jetzt da einen besonders hervorzuheben, sind da schon ganz gut unterwegs und machen sich da ernsthaft Gedanken dazu. Aber insgesamt global gesehen gibt es da, glaube ich, heute noch zu wenig gute Strategien, wie man sich differenzieren kann.
Definitiv. Ich, ganz ehrlich, ich schaue da auch kritisch in die Zukunft, weil ich glaube, wir werden schon noch eine starke Konsolidierung sehen. Aktuell ist so ein bisschen gefühlt das Motto am Markt, irgendwie mehr Marktplätze irgendwie ist besser. Irgendwie hat jeder große Händler das Gefühl, Marktplatz irgendwie sein zu wollen. Und es ist ja auch durch die Infrastruktur und auch die Drittanbieterlösungen aller Baukastensystem durchaus irgendwie immer einfacher geworden. Ne? Man hat irgendwie Systeme wie Miracle, Marketplacer und Co., wo ich auch weiß, irgendwie von auch bestimmten Baumarktplätzen, dass genau diese Infrastrukturen genutzt werden. Genau. Dann irgendwie baut man noch die Retail-Media-Technologie da drauf, indem man sagt, okay, Sponsored Ads kaufe ich ein bei so einem Mabaya irgendwie aus Israel und Co. Mit dem System haben wir über Jahre halt in Kaufland, in Otto und Co. halt auch gearbeitet. Und dann kommst du aber irgendwann an den Punkt, wo du, wie du ja schon sagst, dich mit dem Thema Differenzierung beschäftigst. Ne? So ein, wie ist so ein Zalando sehr doll auf Fashion spezialisiert, wie sich irgendwie ein Thomann sehr auf Musik spezialisiert, die das halt irgendwie gut machen. Aber wenn man dann halt sieht, irgendwie bei was die Differenzierung sein können und wie sehr du so einen Marktplatz auch individualisieren musst, um Probleme zu lösen, die diese All-in-Everything-Marktplätze wie in Amazon, eBay und Co. nicht lösen können, weil sie halt diesen einheitlichen Produktseiten aufbauen zu haben. Das ist ja das Thema, was man dann irgendwie lösen muss. So, und irgendwie, wenn ich dann aber diese Baukastenlösung verwende, bin ich, was die Flexibilität angeht und irgendwie die Gestaltungsindividualität extrem eingeschränkt. Und ich glaube, das wird vielen auf die Füße fallen. Bei den Baumärkten hat man noch immerhin, also weil digital nicht in der DNA ist, nur, sondern weil man das jetzt eben auch einfach mitmacht, weil man es gerade so macht. Und ich weiß, wie teuer und umfangreich das auch ist, das umzubauen. Wir haben da auch unter anderem irgendwie einen Otto bei begleitet, als sie ihre Advertising-Lösung selbst entwickelt haben. Und das ist echt teuer und echt komplex und nicht von heute auf morgen gemacht. Und was natürlich diese Baumärkte haben, dass sie natürlich den unfairen Vorteil gegenüber diesen Marketplace-Anbietern haben, wie Amazon und Co., dass sie dieses Stationärgeschäft haben. Ne? Und da kann man natürlich was machen. Ich sehe aber Stand heute ehrlicherweise keine richtig gute Verknüpfung aus irgendwie stationär und digital, was ich mir schon ewig wünsche, wo ich mich frage, Mensch, warum passiert das nicht? Dass man mal damit anfängt, die Baumärkte halt so zu digitalisieren, dass die Produktbewertung und so halt irgendwie innerhalb im Baumarkt irgendwie verfügbar und abrufbar halt ist, da wo auch irgendwie der Preis steht, weil das ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass die Marktplätze sich mittlerweile, insbesondere Amazon, halt absolut festgesetzt haben, was die Produkt wie sagt man das, was das Auseinandersetzen mit dem Produkt angeht. Ich lese Rezension, Beschreibung und. Und irgendwie, wo ich dann nachher kaufe, ist nochmal eine andere Frage. Aber das ist auf jeden Fall nicht mehr wegzudenken. Und ich frage mich, was halt irgendwie smarte Modelle sein können, wie diese Baumärkte, wenn es schon nicht die digitale Infrastruktur ist, und also digital in der DNA, wie die es hinkriegen, sich ernsthaft zu differenzieren, dann komme ich immer wieder auf dieses, okay, sie müssen es irgendwie schaffen, digital und stationär zu verknüpfen, aber ich sehe da heute noch ehrlicherweise nicht richtig smarte, gute Ansätze, wo ich sage, okay, das ist auf jeden Fall etwas, was jetzt für die nächsten Jahre eine absolute Differenzierung. Wie schaust du darauf?
Ja, also bin ich bei dir. Ich glaube auch, dass das, was du heute online siehst als Differenzierung, ist das Naheliegendste eigentlich, sag ich mal, im professionellen Bereich vielleicht mit aufzubauen, zu sagen, okay, neben einer B2C-Zielgruppe spricht man auch eine B2B-Zielgruppe an. Und das ist natürlich für uns auch super spannend, weil auch unsere Produkte oder wir auch sehr viele professionelle Produkte seit Jahrzehnten natürlich im Sortiment haben und professionelle Zielgruppen auch mehr und mehr ansprechen wollen. Stichwort zum Beispiel bei Mährobotern, Golfplätze etc. Da könnte es natürlich durchaus Sinn machen zu sagen, man spezialisiert sich stärker auf der B2B-Seite. Ja. Aber auch da gibt es ja schon heute entsprechend Marktplätze, die das machen und da auch einen sehr klaren Fokus drauf haben. Was die Verknüpfung von stationär und digital angeht, bin ich bei dir. Auf der anderen Seite muss ich dir ehrlicherweise sagen, persönlich, und ich komme wie gesagt aus dem Retail, ich habe digital in der DNA und kenne aber auch die Fachhandelswelt ganz gut. Ich glaube, es gibt nach wie vor eine Berechtigung für jeden Kanal. Und ich gehe genauso gerne, würde ich sagen, in eine Shopping Mall, um mich inspirieren zu lassen, wie ich bei Amazon durch eine Kategorieseite browse. Und ich gehe aber auch in den Fachhandel, wenn ich einen konkreten Servicebedarf habe. Also ich persönlich vermisse jetzt vielleicht diese Integration gar nicht so sehr wie du. Das Beispiel, das du angesprochen hast, da würde ich mein Smartphone zücken und würde einfach schnell die Amazon-Reviews lesen. Und ich glaube, auch das ist natürlich die große Herausforderung für jeden Retailer da draußen. Was mache ich mit dem Kunden, der dann auf einmal vor dem Regal steht und dann bei Amazon schnell die Reviews checkt und in dem gleichen Zuge feststellt, dass er das Produkt dann x% günstiger bekommt und vielleicht sogar Same-Day-Delivery hat oder es morgen dann zu Hause ist. Und da ist natürlich wiederum der Vorteil im Fachhandel. Im Fachhandel gehe ich weniger rein, um mir selber die Regale anzuschauen, sondern da gehe ich rein, weil ich Beratung will. Da bin ich in dem Gespräch. Ich bin sehr oft bei unseren Fachhändlern unterwegs. Da siehst du keine Kunden, die mit ihrem Smartphone unterwegs sind, sondern die sind ja schon mit einem konkreten Bedarf dorthin gegangen, um sich dort zu informieren. Aber das wird für alle von uns, glaube ich, für den Markenhersteller genauso wie den Handelspartner eine spannende Reise bleiben, wo wir uns Gedanken darüber machen müssen, wie können wir uns alle differenzieren? Wie können wir uns als Markenhersteller differenzieren, aber auch als Handelspartner?
Ja, absolut. Und da seid ihr mit euren Produkten, die natürlich auch eine gewisse Komplexität mit sich bringen, natürlich irgendwie bevorteilt gegenüber einem Unternehmen, die vielleicht jetzt einfach simplere Produkte wie eine Gartenschere verkaufen, wo das natürlich auch bei Gardena dann teilweise der Fall ist. Ich habe es auch gerade eher so gemeint, dass ich mich halt irgendwie frage, also stationär hat seine Daseinsberechtigung definitiv, ne, gerade also auf die Baumärkte jetzt bezogen, aber ich frage mich halt, inwieweit haben auch die digitalen Marktplatzlösungen der Baumärkte ihre Daseinsberechtigung, ne, und wie können die sich differenzieren? Und da wünsche ich mir halt eigentlich so ein bisschen mehr Verknüpfung zu ihrem unfairen Vorteil, und das ist eben diese stationär Kompetenz. Und ich glaube, ne, da muss man sich auch irgendwie noch ein bisschen irgendwie verändern und sagen, okay, wie kriege ich das auch vielleicht irgendwie verknüpft? Das heißt, irgendwie, ich kriege es zum Beispiel hin, irgendwie, wenn ich meinen Marktplatz habe, ne, als ein Bauhaus oder ein Obi oder so, dann irgendwie auch zu sagen, okay, hier, das ist das Produkt, ne, von Toscana, kannst du hier kaufen, aber schau mal, wir haben hier bei uns irgendwie in unserem Laden, in unserer Filiale XY, haben wir auch da einen absoluten irgendwie Experten, oder wir haben da eine kleine irgendwie Grünfläche, wo du das einfach mal dir auch vor Ort live anschauen kannst. Und das könnte ja so ein normaler Marktplatz nicht machen. Ne? So, und das sind, glaube ich, so diese stationär Kompetenzen und Vorteile, die halt so in diese Marktplatzwelt zu integrieren und sich damit halt nachhaltige Vorteile gegenüber Amazon und Co. halt irgendwie zu schaffen, gerade bei Produkten wie jetzt bei euch, wo auch einfach eine andere Komplexität irgendwie auch da ist, ne, wo man sich auch nochmal unterhalten möchte, beraten möchte. Meine Eltern war es auch so. Also für die wird da irgendwie vor Ort ein Fachhändler aufgemacht, der dann auch den lokalen Fußballverein gesponsert hat, ne, oder was heißt gesponsert, da hängt ein großes Banner beim SG Küren. So. Als dieser Laden dann dahin gekommen ist, dann haben sie gesagt, Mensch, okay, gehen wir mal rein. Und die sind dann auch so, dass sie sagen, okay, wenn ich was habe und das ist ja ein teures Produkt, was ich mir da kaufe, dann weiß ich, ich fahre da 3 Straßen weiter, sprich dann mit meinem Verhandler vor Ort, und der hilft mir auch, wie du schon sagtest, ne, irgendwie in der Wintersaison kümmert sich darum. Das hast du natürlich bei so einer Gartenschere eher nicht. Ne? Das muss man schon ganz klar sagen.
Genau, und ich glaube, da ist nach wie vor halt die Daseinsberechtigung für unsere Fachhandelspartner auch da, auch in den nächsten Jahrzehnten, weil dieser Servicebedarf, natürlich werden die Produkte immer selbsterklärender und es gibt immer mehr Akkugeräte. Wir hatten ja vor 50 Jahren Benzinkettensägen und Benzingartengeräte, die gibt es natürlich auch heute noch, aber wir sind sehr stark im Akkubereich unterwegs, und natürlich wird durch den Akku und durch die Technologie das Produkt an sich einfacher in der Erklärung, einfacher in der Handhabung, einfacher in der Installation. Aber du wirst nie ganz davon wegkommen. Und es ist natürlich auch so ein Bequemlichkeitsfaktor. Ich sage dir ganz ehrlich, es gibt Sachen, die mache ich gerne im Garten. Da bin ich auch bereit, die Zeit zu investieren. Aber es gibt andere Bereiche, wie jetzt vielleicht so die Installation von einem Begrenzungsdraht etc. oder auch die Einrichtung von einem kabellosen Mähroboter, wo ich dann eher sagen würde, da gehe ich dann eher zum Fachhandelspartner, weil der ist darauf spezialisiert. Der macht das gut und der kann das für mich übernehmen. Und ich kann derzeit irgendwie was anderes machen. Aber bin ich bei dir, also zu deinem Punkt zurückzukommen, auch die Retailer müssen sich natürlich Gedanken machen, wie können sie die physikalische Stärke, die sie haben, und die ist ja gerade im Baumarkt auch weit ausgebreitet, genauso wie unsere Fachhändler, wie können sie die auch in der digitalen Welt nutzen, um sich gegen Amazon und gegen andere große Player zu behaupten. Aber wir leben online natürlich in einem Verdrängungsmarkt und in einem Markt, wo es immer mehr auf wenige hinauslaufen wird. Auf der anderen Seite, Flo, finde ich es ganz spannend, wenn ich mein eigenes persönliches Kaufverhalten anschaue. Würde ich schon sagen, du willst nicht in meine Amazon-Bestellhistorie reinschauen, die wächst ohne Ende. Und natürlich ist das auch ein Bequemlichkeitsfaktor, sehr viele Dinge über Amazon zu bestellen. Aber ich habe schon einen Trend für mich selber festgestellt in den letzten 2-3 Jahren, dass ich auch immer mehr zu anderen Online-Shops wechsle und spezialisierten Online-Shops, kleinen Online-Shops. Weil heute natürlich auch das Vertrauen da ist. Warum sind wir alle zu Amazon gegangen in den ersten Jahren? Weil wir uns unsicher waren, wie Online-Shopping funktioniert, wie sicher ist das, wie funktioniert der Retourenprozess. Das ist alles heute Standard. Das ist alles rechtlich sicher. Und das gibt natürlich auch mehr Confidence, mehr Vertrauen, mal bei einem kleineren Online-Shop zu bestellen. Und gerade jetzt auch solche Marktplätze wie Etsy zum Beispiel, glaube ich, die haben noch wahrscheinlich ihren Peak noch vor sich. Da kann auch wahnsinnig viel passieren.
Ja, Ja, man sieht, also wenn man sich die aktuellen, ich habe mir die Quartalszahlen angeschaut von Etsy jetzt vor ein paar Tagen. Und die haben, glaube ich, irgendwie 6% GMV-Rückgang und so. Und aber klar, die haben ihre Daseinsberechtigung, ne, gerade was die Verbindung angeht, ne, zwischen irgendwie Inspiration, Social und Commerce. Ich gehe auch ganz klar davon aus, dass Etsy in dieser Nische, in der sie sind, irgendwie da nicht verschwinden wird. Und das ist ja auch ein gutes Beispiel wieder für diesen ganzen Handmade-Bereich, was so ein All-in-Everything-Marktplatz wie in Amazon einfach nicht gut halt abbildet. Klar, die haben auch irgendwie ein Handmade, aber da ist auf jeden Fall Raum für Spezialisierung. Ne? Und diese Spezialisierung, die wünsche ich mir auch bei den DIY-Marktplätzen. Und ich kann sie Stand jetzt heute leider noch nicht so klar erkennen, weshalb ich da sage, okay, Stand heute mit den Informationen, die man da hat, wird man da nicht nur ein unbegrenztes Wachstum weiterer Marktplätze sehen, sondern eben auch ein Sterben von Marktplätzen, wenn man sich damit nicht beschäftigt. Welche Frage mir die ganze Zeit so auf der Zunge brennt, jetzt wo man auch mehr versteht, wie euer Produkt, ne, irgendwie auch von Service, Wartung, Installation und so weiter beeinflusst ist, wie du denn überhaupt auf so einen Marktplatz schaust, wo gewisse Volumen laufen, ne, wie Amazon irgendwie aus deiner Sicht und mit dem Anspruch einer Premium-Marke, ne? Das heißt irgendwie, was sollte so ein Marktplatz für dich eigentlich haben? Was vermisst du und was findest du auch schon irgendwie, auch schon ganz gut?
Ja. Ich hatte vorhin mal einen Satz gesagt, als wir über D2C gesprochen haben, warum wir D2C machen. Wir machen D2C, weil wir da sein wollen, wo der Kunde ist, und der Kunde ist online. Und der Kunde ist aber in der Konsequenz online heute auf den Marktplätzen auch unterwegs. Und gerade die für uns, wir haben eine interne Zielgruppendefinition. In unserer Zielgruppe unterscheiden wir nochmal in zwei Arten von Zielgruppen. Das sind dann eher diejenigen, die in Kiel auf dem Land leben. Unser E-Commerce-Papst Alexander Graf, der seinen eigenen Bauernhof hat, der vielleicht ein anderes Kaufverhalten hat als jemand, der sehr stadtnah lebt, einen kleinen Garten hat etc. Und auch für den wollen wir natürlich in den nächsten, wir sind 335 Jahre alt, wir wollen auch in den nächsten 335 Jahren noch relevant bleiben und relevant sein. Das heißt, wir müssen auch diesen Kunden von morgen für uns erreichen und dort erstmal im, ich sag's immer auf Englisch, im Relevant Set landen. Das heißt, wenn diese Kunden heute über Amazon nach Mährobotern suchen, nach Akkutrimmern, nach Laubbläsern etc., dann wollen wir natürlich als Marke dort auch erscheinen und wollen dort auch präsent sein. Aber für uns ist der Verkauf dann nachrangig. Der Verkauf kommt an zweiter Stelle. Für uns geht es erstmal darum, die Markenpräsenz zu sichern, dass wir bestmöglich präsentiert sind, dass wir auf diesen Marktplätzen eine gute Produktdarstellung haben, Interesse an der Marke wecken, um dann idealerweise den Kunden natürlich auch vielleicht nicht nur mit diesem ersten Produktkauf oder diesem ersten Produktinteresse zu gewinnen, sondern ihn dann langfristig an die Marke zu binden und dann zu sagen, wenn ich dann mal mehr investieren möchte, wenn ich wie deine Eltern bereit bin, einen größeren Mähroboter zu kaufen, dann natürlich auch wieder an Husqvarna zu denken. Von daher haben wir uns bewusst dazu entschlossen, in unserem Rahmen des selektiven Distributionssystems auch gewisse Marktplätze zu öffnen. Das ist nochmal ein Vorteil des selektiven Distributionssystems, dass wir das in gewissen rechtlichen Grenzen auch steuern können. Und öffnen das natürlich aber auch für unsere Handelspartner. Das heißt, unsere Fachhandelspartner können natürlich genauso wie wir entsprechend diese Produkte dann auf diesen Marktplätzen vertreiben. Und wir kümmern uns um die Content-Darstellung. Wir kümmern uns darum, dass das Produkt bestmöglich repräsentiert ist. Aber unsere Fachhandelspartner können natürlich diesen Kanal und sollen ja auch diesen Absatzkanal für sich mitbenutzen können.
Ja, definitiv, definitiv. Ich finde es immer wieder spannend, wie so Premium-Marken auf so einen Marktplatz schauen und wie Premium-Marken auch dass also Marktplatz nicht als reinen Abverkaufskanal sehen, sondern es teilweise Marktplätze gibt, die sich mehr für Themen wie irgendwie Branding, Brand Awareness eignen, wohingegen andere halt wirklich reine Abverkaufskanäle sind, weil die Möglichkeiten der Markendarstellung und so nachher halt eingeschränkt sind. Ja. Amazon hat da jetzt als Beispiel natürlich irgendwie diesen vorgefertigten Produktseitenaufbau, bietet aber auf der anderen Seite auch Möglichkeiten wie so einen Markenstopp, den man irgendwie weitestgehend auch individuell gestalten kann, weitestgehend würde ich mal in Klammern setzen, den man, glaube ich, irgendwie individueller als auf anderen Marktplätzen irgendwie gestalten kann. Andere Marktplätze bieten darum, wie ein eBay, so bieten sehr eingeschränkte Möglichkeiten heute. Das finde ich super spannend und insbesondere dann, wenn man sich halt fragt, okay, was ist auch das Bedürfnis von den einzelnen Produktkategorien, die ich als Marke so habe, Und wie komplex sind die und wie marktplatzgeeignet sind die auch? Wenn man sich jetzt mal auf eure Sortimentsstrategie, wenn man sich die mal anschaut, würdest du sagen, da gibt es schon Produkte, die siehst du auch aus deiner D2C-Verantwortung prädestiniert und sehr passend irgendwie für Marktplätze, aber auch andere, wo du sagst, Mensch, weiß ich gar nicht, wie ich mir das vorstellen soll, eigentlich ungeeignet, möchte ich da gar nicht so drin haben.
Genau, also da haben wir natürlich die volle Bandbreite und ich wohne hier sehr, sehr nah an unserem Standort in Ulm, also sehr stadtnah, habe einen relativ kleinen, überschaubaren Garten, aber ich wollte natürlich auch einen Mähroboter haben und ich muss natürlich auch mit Husqvarna-Geräten gut versorgt sein, neben ganz viel Gardena-Produkten, die ich über die Jahre natürlich mir zugelegt habe. Und gerade in diesem Einstiegsbereich, wenn du sagst, du brauchst einen Trimmer, mit dem du in deinem 100, 200 Quadratmeter Garten einfach die Rasenkanten nochmal machst oder du brauchst einen Laubbläser irgendwie, um ab und zu mal ein bisschen Laub wegzublasen oder du brauchst eine Heckenschere. Heckenschere brauche ich zweimal im Jahr. Da tut's für mich persönlich, für mein Bedürfnis auch eine kleinere, aber natürlich eine hochwertige Kettensäge Heckenschere von Husqvarna. Und gerade in diesem Akku-Einstiegsbereich würde ich sagen, da macht es absolut Sinn, diese Produkte auch über Marktplätze anzubieten. Da ist auch die Käuferschaft dafür da und die können wir damit erreichen. Wenn es dann aber umso komplexer ist, dann wird und dann hast du schon, sag ich mal, entweder vielleicht Gärten, ohne jetzt den Garten deiner Eltern zu kennen, die vielleicht etwas größer sind, wo es etwas komplexere Themen geht, wo es vielleicht auch mal verwinkelte Ecken gibt und so weiter und du dir nicht mehr sicher bist, funktioniert jetzt das Produkt? Klar, du kannst heute alles online kaufen, irgendwo, wenn es nicht auf dem Marktplatz ist, dann in irgendeinem Online-Shop. Aber dann stehst du am Ende des Tages, am Wochenende da mit deinem Mähroboter, den du dir gekauft hast online und glaubst, du kannst den selber installieren und stellst dann fest, oh, hier habe ich aber irgendwie nur eine 30 Zentimeter Passage oder hier habe ich irgendwie zwei Bäume, die das GPS-Signal stören etc. Dann wird es halt schwierig, dann brauchst du Kompetenz im Garten und die kriegst du halt nur über den Fachhandel. Dann musst du wieder zum Beispiel zu unserem D2C-Konzept gehen, wo wir den Fachhandel verknüpfen oder du gehst direkt zum Fachhandel. Und dann geht es natürlich noch weiter in den Profibereich. Du hattest vorhin den Fußballclub erwähnt. Wenn es um so einen Greenkeeper geht, der hat natürlich nochmal einen ganz anderen Anspruch. Der will natürlich genau wissen, sag ich mal, wie sieht der Rasen aus, wie schnell wächst der nach, wie muss ich den pflegen etc. Da gibt es ja auch dann von den entsprechenden Verbänden oder Vereinen auch sehr starke Vorschriften. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass du einen Greenkeeper finden wirst, der jetzt außerhalb vom Amateurbereich aktiv ist, der heute sagt, ich kaufe mal einfach blinden Mähroboter über Amazon. Das wird nicht passieren. Und das wird auch in den nächsten Jahren nicht passieren. Also von daher hast du die ganze Bandbreite. Und das ist dann für uns als Premium-Hersteller wiederum die Frage, wie können wir das bestmöglich steuern? Wie können wir den Kunden, den wir erreichen wollen, mit dem richtigen Produkt an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit erreichen? Das ist mal ein Marktplatz, das ist mal ein D2C-Shop, das ist mal ein Fachhandel, das ist mal eine Profiberatung.
Finde ich ein super Beispiel. Also gerade das Thema professionelles Greenkeeping. Ich musste da auch direkt an irgendwie so Golfplätze so denken, ne? Was du da teilweise für einen Anspruch an die Rasenqualität hast, ne? Je nachdem, wo du eben auch bist. Wenn ich mir jetzt die Putting Greens anschaue, wo der Rasen mit der Nagelschere gefühlt geschnitten ist. Ich weiß gar nicht, ob das ist ja mit Sicherheit überhaupt nicht realisierbar für Produkte für den Heimbedarf. Das müssen ja absolut irgendwie spezialisierte Produkte sein, wofür dann eben auch ein Fachhandel da ist.
Genau, auf deinem Golfplatz kommst du nicht mehr mit dem Mähroboter von Amazon zurecht. Aber da hat Husqvarna natürlich auch tolle Lösungen. Wir haben Mähroboter, unsere Siora-Linie, die bis zu 30.000 Quadratmeter abdecken können. Und gerade Golfplätze, Sportplätze sind für uns ein super interessantes, spannendes Thema, wo wir halt enorm viel Potenzial auch noch sehen, weil die natürlich heute noch sehr traditionell oft gepflegt werden. Und da natürlich über die Automatisierung, über unsere autonomen Mähroboter und die restlichen Produkte, die wir im Portfolio haben, natürlich da auch ein tolles Lösungsportfolio anbieten. Wir haben auch vor kurzem eine Partnerschaft mit Liverpool verkündet, weil wir bei Liverpool in deren Trainingsgelände, in deren umliegenden Gelände schon lange auch aktiv sind und wollen uns da auch weiter drauf spezialisieren. Und ich glaube, bis solche Bereiche, natürlich zieht dort auch die Digitalisierung immer mehr ein und natürlich wird dort auch immer mehr online gekauft, aber bis so ein Greenkeeper so ein Produkt online kauft, werden wahrscheinlich noch viele Jahre vergehen. Und die Konzepte gibt es heute noch gar nicht. Also das wieder zurückgehen zu dem, was du vorher gesagt hast, da hat sich heute auch noch keiner drauf spezialisiert zu sagen, wie kann ich denn gerade diese Zielgruppe auch gut erreichen heute.
Super spannend. Stefan, ich schaue so ein bisschen auf die Zeit, die gefühlt irgendwie wie einmal ein Wimpernschlag weg ist. Ich habe eigentlich noch so viele Fragen. Ich muss aber sagen, ich habe auch jetzt schon eine ganze Menge gelernt. Ich fand es unglaublich spannend und muss auf jeden Fall schon mal sagen, ganz großes Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, da war eine ganze Menge drin. Wir werden dein LinkedIn-Profil auch natürlich in der Podcast-Beschreibung verlinken und dann freue ich mich total zu verfolgen, wie es bei euch so weitergeht und in absehbarer Zeit werde ich dich auf jeden Fall nochmal fragen, um mal zu schauen, okay, wie entwickelt sich eigentlich so die DIY-Branche und sehen wir eine Konsolidierung oder finden doch die DIY-Marktplätze von den Baumärkten auf einmal irgendeine Differenzierung, die man jetzt, die ich jetzt noch nicht gesehen habe. Bleibt spannend. Vielen, vielen Dank.
Ja, absolut. Also mich hat es auch wahnsinnig gefreut und der Garten ist natürlich unabhängig von der DIY-Branche, ist der Garten natürlich ein super spannendes Thema und auch ein tolles Thema, in dem man gerade in dieser hektischen Zeit, in der wir alle leben, vielleicht auch mal etwas Entspannung finden kann. Und von daher empfehle ich natürlich jeden, sich mit dem Garten auseinanderzusetzen. Du hast mir erzählt, dass du leider aktuell keinen Garten hast, aber da müssen wir auch noch dran arbeiten, müssen wir auch noch schauen. dass du natürlich mal mit deinem Garten irgendwann mal auch Husqvarna-Produkte einsetzen kannst. Und ja, ich lade natürlich auch jeden gerne ein zum Dialog. Das heißt, schreibt mich gerne über LinkedIn an, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr noch mal was genauer wissen wollt. Wir stehen da gerne, soweit es uns möglich ist, Rede und Antwort und tauschen uns dann natürlich auch gerne aus. Auch gerne die eine oder andere Gartenfrage. Ich bin kein Gartenspezialist, aber inzwischen natürlich mit fast 10 Jahren in der DIY-Gartenbranche kenne ich mich schon ein bisschen aus zumindest.
Also ich glaube, so auf Geburtstagen, wenn man dich dann irgendwie, wenn man das nicht weiß und irgendwie dich so zu einfach mal per Smalltalk irgendwie auf das Thema irgendwie Hacker anspricht oder so, ich glaube, da gibt es eine unangenehm lange Antwort.
Genau, also zu Hacken allein können wir nochmal einen ganzen
Vortrag. Alright, mein Lieber. Dann bis zum nächsten Mal.
Mach's gut. Danke. Ciao, ciao.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.